So. Perfekt. Sonst hebst du mal die Hand und ich tanze hier ein bisschen. So. Ich würde gerne kurz beten. Lieber Vater, wir danken dir für deine Liebe und wir danken dir, dass wir zu dir kommen können mit alles, was uns ausmacht. Und du kennst uns und unser Herzen, unsere Ängste, unsere Hoffnungen, unsere Geschichte. Und wir bitten dich, dass du uns dann da, wo wir sind, uns begegnest, Vater, und uns hilfst, auch einen Schritt weiter zu kommen. Vielen Dank für die Musik und für diesen Moment, den wir hier haben können, um dich zu suchen und dein Angesicht zu suchen. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen. So, ja, wir sind hier normalerweise bei Mosaik in Serien unterwegs. Also wir versuchen so ein paar Sonntage hintereinander ein ähnliches Gespräch zu führen. Und heute ist der erste Sonntag eine neue Serie, die wir starten. Und das ist der Titel Lebenslüge, nicht mit mir. Wir haben ein kleines Team von Leuten, die jetzt sich mit den Serie beschäftigen, und wir haben so hin und her nach einem besseren Titel überlegt. Wir wussten, wo wir hin wollten mit der Serie, aber die Titel hat uns nicht gepackt, weil es so ein bisschen negativ war. Lebenslüge, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen, oh, das wird schwer sein. Ne? Aber im Endeffekt ist das Beste, was wir erreichen können bei diesem Titel. Vielleicht ändern wir den Namen im Laufe der Serie. Aber im Moment ist das. Und wir fanden aber trotzdem sehr wichtig, mit den Themenrichtungen, die wir arbeiten wollen, weil Lebenslüge ist, auch wenn es sehr ein schwerer Begriff ist, die ist ganz normal. Die ist da. Und wir alle haben das in unserem Leben. Wir alle kaufen bestimmte Dinge ein mit dem Gedanken, das ist gut, das ist super, das hilft. Und dann im Laufe des Lebens merken wir, eigentlich habe ich zu viel bezahlt. So viel wert ist es nicht. Und das ist der normale Wachstumsprozess, den man im Leben auch hat. Dass man bestimmte Dinge erkennt im Laufe der Zeit. Und diese Lügen werden entlarvt. Und es gibt aber einen grundsätzlichen Unterschied zwischen diesen Lebenslügen. Manche sind eher so ein bisschen auf der Kategorie kleine Irrtümer, die man mit sich schleppt. Andere sind tatsächlich in dieser schweren, gewichttragenden Kategorie von Lebenslüge. In dem Sinn. Und die Unterscheidung ist, der eine ist, ach, jetzt weiß ich besser, schön nach vorne, kleiner Irrtum, kleine Kurskorrektur. Und das andere, und das ist der Fall hier von Lebenslüge, die hat die Kraft, uns in eine Identitätskrise zu stürzen, wenn wir solche Dinge in unserem Leben erkennen. Weil bestimmte Glaubensgrundsätze oder philosophische Ansichten oder Perspektiven, Gedanken, Ideologien, Philosophien, wie auch immer man das nennt, die haben oft eine tragende Rolle in unserem Lebenskonstrukt. Und das ist dann eine Identitätskrise, wenn diese Dinge auf einmal sich etabliert für uns aus unserer neu gewonnener Perspektive als eine Lüge. Das hat die Potenzial, uns in eine Lebenskrise zu stürzen. Und ich habe mir so ein paar Gedanken hier zu diesem Begriff gegoogelt. Das würde ich gerne mal euch kurz zeigen. Vielleicht schaffe ich das auf einen Hip. Lass uns mal schauen. Apple TV. So, erkennt. Dann gehen wir hier zu meinen Good Notes. Ja, jetzt sind wir da. Erkannt. Ja, da ist es. So, ich habe mir hier ein, lass mich ein Bild hier hinzufügen, die ich mir gesehen hat. Ich nehme erstmal einen kleinen, so eine kleine Definition, die ich jetzt gefunden habe. Lebenslüge. Das heißt, es ist Selbsttäuschung, auf der jemand sein Leben aufbaut. Diese Selbsttäuschung. Ja, machen ein bisschen breiter hier, damit man highlighten kann. Ja. Selbsttäuschung. So, die Selbsttäuschung, die ist schwieriger als die Täuschung von anderen. Also, das kennen wir, das ist klassisch, diese Gedanken, okay, bevor man das Haus verlässt, man schaut im Spiegel, ob das alles zurecht ist und ob das alles in Ordnung ist, damit man dann ein gutes Bild abgibt nach draußen. Na, das ist normal. Na, und die Realität kennt meine Frau, weil sie sieht mich ungeschminkt. Ihr sieht mich auch ungeschminkt, aber seit ich keinen Bart habe, denkt Amy, dass ich geschminkt bin. Ich muss ein Bart haben wieder. Aber diese ist was ganz anderes. Wenn du versuchst, ein Bild von jemand anderem, ein positives Bild zu stellen, das ist okay. Die Lebenslüge ist da, wo wir uns selbst was vormachen. So, diese Selbsttäuschung, auf der jemand sein Leben aufbaut. Heavy stuff, heavy stuff. Also, die Definition habe ich hier, stelle ich erstmal kurz zur Seite. Lass uns jetzt hier nochmal ein anderes Zitat kurz hier anschauen. So. Als Lebenslüge der Zweiten Republik wird die Opferthese bezeichnet, nach deren weit verbreitete Argumentationsmuster der Staat Österreich das erste Opfer der nationalsozialistischen Aggressionspolitik gewesen sei. Im kollektiven Gedächtnis sollte sie das Verdrängen des österreichischen Mittäterschaft an den Untaten Österreichs in der Zeit des Nationalismus bewirken. Heavy stuff. Dass man auch als Volk, als Gruppe sozusagen ein Bild hat, die nicht die Wirklichkeit entspricht. Eine Lebenslüge, gesellschaftlich gesehen. Und ich muss sagen, ich als Neudeutsche, neu eingebürgert, neu eingewanderte Deutsche, ich war in einer Gruppe von links gerichtete Menschen in Wuppertal, als wir dann mit der Flüchtlingshilfe angefangen haben. Das war sehr interessant, dass ich, als die Krise startet, meine Verbündete waren alle Linksaktivisten und ganz wenig Christen, aber danach habe ich ein paar Christen gefunden. Das war auch gut. Ich bin nicht der Einzige, der das hier den Ruf gehört hat nach Menschlichkeit. Das sind auch andere und das hat mich sehr erleichtert. Aber diese Anfangsphase waren meine Verbündete waren alle so ziemlich linksgerichtete Aktivisten. In Wuppertal, in diese Treffen, ging es da hin und her und ich erinnere mich, dass ich einen Satz gesagt habe, der alles so ein bisschen gestürzt hat. Ich hatte da damals auch bewusst die gesagt, aber jetzt heute merke ich nachhinein, sie war kräftiger, als ich eigentlich beabsichtigt habe. Ich habe diesen Satz gesagt, nachdem wir diesen Einsatz besprochen haben, wie wir alles mit Autos in der EU-Außengrenzen fahren und so weiter, da habe ich gesagt, hey Leute, ich wollte jetzt nur sagen, ich bin wirklich stolz, Deutscher zu sein. Wir sind wirklich cool, dass wir jetzt das hier auf die Beine stellen können und die Freiheit haben, sowas zu machen. Das finde ich toll. Die fanden alles mal ein bisschen, weil stolz drauf sein, Deutscher zu sein, das darf man nicht. Das ist gerade als linksgerichteter Mensch, dieser Patriotismus ist out. Ich darf aber patriotisch sein, weil ich jetzt nicht die Gefahr Falle auch als rechts gesehen zu werden, durch meine Hautfarbe und Akzent und so weiter. Aber ich wollte nur nochmals sagen, dass dieser Aspekt, wie Deutschland mit dieser Thematik umgegangen ist, mit allen Problematiken, mit allen Fehlern und allen Schwierigkeiten und nicht das ganze Nation, aber die Tatsache, dass man hier sich sehr stark mit dem Nationalsozialismus beschäftigt hat und nicht sich als Opfer oder tatsächlich diese Täterverantwortung zum großen Teil als Nation versucht hat zu verarbeiten, ne, und zu wahrzunehmen. Das hat dazu geführt, dass aus meiner Sicht Deutschland eine der gesundesten Verhältnisse mit der Vergangenheit hat, verglichen zu anderen Nationen. Ich sage jetzt zum Beispiel, mein Land, wo ich herkomme, ursprünglich Brasilien, hat sich nie wirklich auseinandergesetzt, was wir mit den Sklaven wirklich gemacht haben. Meine Vorfahren, meine eigenen Vorfahren. Ich habe einen Großelternteil, der schwarz war. Und aus der Linie waren Sklaven in meinem Hintergrund. Und was alles da passiert ist, wurde nie wirklich ausgearbeitet. Und das Gleiche auch mit den Indianern, die Vernichtung von diversen Nationen. Aktuell in Brasilien, das sind 200 Sprachen, die gesprochen werden, von etwa 200 Stämme, die noch existieren. Die sind aber zwischen 100 und 500 Leute groß, ein Stamm. Und das waren über 500 oder noch mehr Stämme, die in Südamerika gab, auf eine ganz andere große Ordnung unterwegs. Wo ist die Aufarbeitung dieser Vernichtung in Brasilien? Ganz wenig. Läuft immer noch mit den. So, das ist nur ein persönliches Beispiel aus der anderen Perspektive. Na, und ich glaube, das Gleiche können auch die Australier über die Aborigines sagen und die Amerikaner über die Indianer. Also und so weiter. Also auch die Japaner, das, was sie in China gemacht haben und so weiter. Keiner hat sich da diese Ausarbeitung in der Intensivität gemacht, wie sie in Deutschland der Fall war mit dem Nationalsozialismus. Und das hat dazu geführt, dass man eine gewisse Gesundheit erlangt, ein Stückchen, also mindestens die Möglichkeit, dass sie das erlangt wird, weil man diese Lebenslüge betrachtet. Und ich wollte jetzt nur sagen, dass das ein Potenzial hat für große Krise. Warum? Identitätskrise. Und das ist nicht einfach, solche Sachen ins Licht zu bringen. Nicht einfach als Individuum und noch viel komplexer als Nation. So, das war noch ein Gedanke zur Lebenslüge. Und ich würde gerne noch eine kurz hier anschauen, bevor ich auf den eigentlichen Themen. Hier auch ein Beispiel von Deutschland am Anfang. Also manche bezeichnen es als Lebenslüge der Nachkriegsbundesrepublik, die alten Eliten und Institutionen des Reiches, zum Beispiel das Auswärtige Amt, seien trotz der Usurpierung der Macht durch Hitler im Kern anständig geblieben und hätten sogar Schlimmeres verhütet. Ja, bringt schon einiges zu nachdenken. Ne? Viele von uns haben das auch schon gehört, dieses Argument. Und das war ein Teil der Ausarbeitung, die man am Anfang auch hatte. Ne, wir sind gar nicht so wie Hitler. Oder das sind nur die und alle anderen. So, gut. Das zu dem Nationalsozialismus, das reicht. Ich würde gerne nur als Beispiel nehmen. Und dann ein kleines Zitat von einem Autor, die habe ich jetzt, der heißt Ibsens, Norwegen, Dramaturg, hat Folgendes gesagt, das ist mal ganz kurz hier, in einer seiner Drama: Nehmen Sie einen Durchschnittsmensch den Lebenslüge und Sie nehmen ihm zugleich Zeit das Glück. Schon ein bisschen hart, aber das kann man schon nachvollziehen. Es ist aber seine Meinung hier, dass Durchschnittsmensch bauen ihr Glück auf Lebenslüge. Nun, eine Meinung von einem Autor. Muss nicht wahr sein, aber es hat mich zu nachdenken gemacht. Was machen wir hier in dieser Serie? Kann das sein, dass wir jetzt daher ein paar Dinge bringen, die einige Leute das Lebensglück wegnehmen? Können wir das passieren? Kann das passieren? Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, über meinen eigenen Weg, auch als Nachfolger Christi. Und zu gewissem Grad muss ich ihm zustimmen. Weil als ich 22 war, war für mich die Welt ziemlich klar sortiert, sowohl theologisch, soziologisch, politisch. Ich hatte eine ganz klare Meinung über Dinge und das war, die Welt war relativ einfach. Und je mehr ich konfrontiert worden bin mit manchen meiner Ansichten und mich entwickelt habe in gewissem Grad, Komplexität gesehen habe, hat die Welt diese Einfachheit für mich auch verloren. Das war so leicht. Die Gläubige, die nicht, die Ungläubige, so leicht. Ich bin gläubig, ich gehöre dazu. Die, die Jesus nachfolgen, die jetzt die Heiden, die gerettet werden müssen, sehr leicht diese Dichotomie. Und das macht die Welt ziemlich einfach für uns. Die richtige Theologie haben und die andere. Die richtige Hermeneutik der Bibel haben und die andere. So ziemlich leicht. Die richtige Sexualität ist diese, die andere ist nicht richtig. Sexuelle Orientierung ist sowieso kein Thema, weil jeder sollte heterosexuell sein. Das war's. Sehr leicht. Also nimmst du bestimmte Lebenslüge von Menschen weg, du nimmst dir den Halt weg. Die Füße unter dem Boden. Wonach sie ihr Leben gebaut haben, oder ihre Sicherheit gewonnen haben, ihre innere Ruhe gefunden haben. So zu einem gewissen Grad ist das die Gefahr. Wäre das nicht einfach, wenn wir jetzt einfach so sagen könnten, okay, jeder sucht sich seine und wir lassen jeden in Ruhe und wir brauchen gar nicht so diese Anstreben nach dieser Dekonstruktion von Dingen, sondern jeder muss sich seine eigene Wahrheit finden und eigenen Weg finden. Das wäre auch einfach. Aber wir wollen ja zusammenlaufen. Wir wollen ja nicht isoliert sein. Und zusammenlaufen, das gehört dazu, dass wir gemeinsam auf diesem Weg auch gehen, von Dekonstruktion und herausfinden. Und für die, die jetzt entschieden haben, Spiritualität und Jesus und Nachfolger Christi zu sein, da gibt es für uns keine Option. Weil Jesus, sein Ding ist genau das, Lebenslüge zu entlarven. Das ist sein Ding. Das ist das, was er macht. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So diese Suche nach Befreiung von dieser Lebenslüge, das ist das, was Jesus macht. Ständig. Und jede Begegnung mit Jesus hat die Potenzial, einen Menschen in eine Lebenskrise zu stürzen. Und das sehen wir immer wieder in den Evangelien, wie Menschen zu Jesus gekommen sind und dachten, die hätten alles sortiert und dann begegnen sie Jesus und kommen da raus und denken, oh Scheiße, wie sieht das aus? Und ich würde gerne einen Text lesen in Matthäus Kapitel 5. Bevor ich da anfange, vielleicht noch einen kleinen Hintergrund hier. Ich hatte, bevor mein Urlaub, eine kleine Illustration benutzt, die ich gerne nochmal benutzen möchte. Und zwar, wir sind nach Brasilien geflogen und ich war aber konfrontiert mit der Tatsache, dass wir nur 22 Kilo pro Person hatten, Gepäck für 4 Wochen. Und bei 22 Kilo musst du genau überlegen, was nimmst du genau mit? Was tust du in dein Gepäck hinein? Was nicht? Was brauchst du wirklich? Was ist nice to have, aber nicht notwendig? und du musst diese Entscheidung treffen, gerade weil du vorhast, auch ein paar Sachen zurück mitzubringen. Also das heißt, du brauchst ein bisschen Platz im Gepäck. Also das heißt, unser Ziel war 18 Kilo pro Person, das so, dass wir jetzt auch was mitbringen könnten. Und ja, schwierige Entscheidung. Was kommt in den Gepäck hinein und was nicht? Und im Leben ist es nicht viel anderes. Also wir haben ein Gepäck und wir haben Dinge drin in unserem Gepäck. Und das ist die Notwendigkeit, diese Lebenslüge zu erkennen, ist genau das, weil sie unheimlich viel Platz in unserem Gepäck nehmen können. Und Jesus fängt an, jetzt hier in Matthäus, so ein paar dieser Dinge zu entlarven. Warum? Weil er Platz schaffen will für was Neues. Und in diese Gedanken lassen Sie jetzt dann kurz Matthäus lesen. Kapitel 5. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er, sie mit den folgenden Worten zu lehren. Deswegen Bergpredigt. Er saß da auf einem Berg. Und der fängt jetzt hier. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Wille leben, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt, verleumdet werden, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. So, ich würde gerne kurz darüber reden. Wie geht Jesus da vor? Ich hatte da ein Gespräch mit meinem Sohn Anthony, der ist 19 noch, wird 20 im Januar. Böser Blick von meiner Frau, wir wollen nicht so, so alt sein. Und wir hatten dann in der Bahn so ein bisschen darüber diskutiert, wie schwierig es ist, zu definieren, Glück. Was ist dann Glück? Was ist glücklich sein? Sind das glückliche Momente? Sind das Gefühle, die man da hat? Und die Gefühle sind oft auch wie eine Achterbahn. Also von daher kann jemand sich selbst als glücklich bezeichnen, wenn man sowieso gute und schlechte Tage hat und so weiter. Also auf diesem Niveau ist manchmal das Gespräch mit meinen Kindern sehr philosophisch. Mit Adrian ist auch nicht viel anderes. Nicht so einfach. Aber Jesus macht das hier relativ plastisch, indem er ein paar Beispiele gibt. Es ist keine vollständige Beispiele, wo es dann glücklich sind, die Menschen, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Das heißt, habe ich das erkannt, bin ich glücklich? Da war nie Jesus Ziel, weil der Glück hängt auch von verschiedenen Komponenten ab, von verschiedenen anderen Entscheidungen ab, aber das gehört dazu. Das ist einer der Komponenten, die du erkennen solltest. Wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein Himmelreich, himmlisches Reich. Also das sind Komponenten des Glücklichseins, die Jesus hier benennt. Oder Krümel, oder wie sagt man, Brotkrümel auf dem Weg, die uns helfen, sagen, ha, wenn du das hier hast, das ist der Weg des Glücks, glücklich sein. Und das relativiert so ein bisschen hier dieser Druck, weil es ist nicht monokausal glücklich sein, das ist multikausal und deswegen kannst du jetzt hier nicht nur auf einen Punkt allein das Ganze reduzieren. So, multikausal, ist das Deutsch? Das ist Deutsch, ne? Okay, sorry. Ich werde immer wieder wurde ziemlich stark zu Recht korrigiert von meiner Tochter, dass ich Worte benutze, die niemand versteht. Also von daher bemühe ich mich jetzt hier. So, und in diese multikausale Umgebung geht Jesus hier und fängt an, bestimmte Dinge zu dekonstruieren. Was hat man damals als glücklich bezeichnet? Also, reich sein, das sind die glücklichen Menschen. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, arm sein, das sind die glücklichen Menschen, arm vor Gott. Über diese Welt trauern. Okay, trauern und Glück, das geht absolut nicht. Die, die über die Welt siegen, die sind glücklich. Die, die über die Welt trauern, nein. Und dann geht er weiter. Die auf Frieden bedacht sind, die werden die ganze Erde besitzen. Und warte mal, die, die auf Sieg bedacht sind, die werden die Erde besitzen. Aber nein, nein, die, die auf Frieden bedacht sind. Und die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, warte mal. Nein, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, dann hast du ja keine Gerechtigkeit. Dann erlebst du ja Ungerechtigkeit. Nee, da kannst du nicht glücklich sein, sondern glücklich ist vielmehr, wenn du endlich mal dein Recht kriegst. Aber die Hunger und die Durst setzt dir hier in den Vordergrund. Lass mal ganz kurz diese Dinge hier nochmal zurückbringen. Das, was Jesus, also ein bisschen destillieren, das, was Jesus hier deutlich macht, ist, dass das Glücklichsein nicht an das Ergebnis ist, sondern an den Herzen, ein Herzeneinstellung ist. So arm vor Gott, über diese Welt trauen, Frieden bedacht sind, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit üben, reines Herz haben. All diese Dinge sind Dinge, die intern und nicht extern geschehen. In unserer Seele, in unser Herz. Und die Dekonstruktion hier ist, dass die ganze Welt anschauen, und ich glaube, das ist viel anderes, ist es nicht, zu unserer Welt anschauen. Vielleicht tauschen wir uns die externen Dinge, aber für sie waren diese Dinge, diese externen Faktoren, die entscheidenden Faktoren für glücklich sein. Und Jesus kommt und dekonstruiert das und sagt, nein, nicht das, nicht das externe, sondern interne Faktoren sind die. Und ich würde hier beenden, bei diesem Text hier. Wenn man aber nachverfolgt weiter, der nächste Abschnitt redet ja über Salz und Licht der Erde sein. Und dann einen Satz würde ich gerne noch bringen von dem Vers 17, weil das ist wahrscheinlich für mich eine der Basis für diese Serie. Ist es so? Vers 17. Könnt ihr da lesen, 17? Meint nur, ihr seid gekommen, hier, Vers 21, weil die kommen oft vor, diesen Satz, werde ich aber lesen, Vers 21. Wie ihr wisst, wurde unserem Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten, wer aber einen Mord begegen, muss vor ein Gericht gestellt werden. Ohne über den Inhalt, einfach diese Konstruktion, ihr habt in anderer Übersetzung, ihr habt gehört, da hier steht, wurde unser Vorfahren gesagt, also man könnte auch eine andere Übersetzung hier nehmen, in Englisch zum Beispiel, könnten wir ich glaube die deutsche Übersetzung bringt das ein bisschen näher hier von das, was ich will. Also wie ihr wisst, dass es heißt, doch ich sage euch, diese Konstruktion, ihr habt gehört, ich aber sage euch, die ist der Rest des Kapitels immer wieder. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Na, wie es heißt, ich aber sage euch. Also der Jesus geht in den Bergpredigt immer mit diesem Konstrukt. Ja, ihr habt das gehört, ich aber sage euch. Und die Richtung, in der er geht, ist genau diese Richtung der Dekonstruktion von bestimmten Lebenslügen, die sich eingeschlichen sind. Und die Schwierigkeit mit diesem Prozess ist es so, Jesus war ziemlich gut in dieser Dekonstruktion, weil er Jesus war. Und ich habe bestimmte Dinge, mit denen ich jetzt gerade arbeite, und ich glaube, die kommenden Talks werden auch so sein von anderen Rednern, die hier vorne werden. Wir werden die Dinge bringen, die wir gehört haben, die wir verstanden haben, die dekonstruiert werden sollten in unser Leben, in unserer Reise, und werden wir euch auch mitnehmen in diesen Prozess. Aber im Endeffekt, die richtige Dekonstruktion, die ich in mein eigenes Leben habe, wenn ich jetzt da mein spirituelles Leben betrachte, sind die Momente, wo ich von Gott direkt gehört habe. Und hiermit werden wir ein bisschen charismatischer. Ich glaube fest daran, dass Gott spricht. Und in vielfältiger Weise spricht er. Manchmal benutzt er unsere Gedanken. Manchmal benutzt er die Bibel oder jemand, der was sagt da vorne. Oder ein Film, ein Buch, die Natur. Vielfältige Weise spricht er. Und diesen Talks, die werden kommen als Gedankenanstoß. Aber was ich möchte, ist einfach euch ermutigen, diese Zeit zu nutzen. Wir werden auch gleich Abendmahl feiern, ein bisschen eine Zeit der Stille, und einfach mal hören, was sagt Gott euch persönlich? Welche Gedanken kommen dann, welche Dekonstruktionen, welche Lebenslügen sind jetzt gerade bei euch dran, persönlich, unabhängig von den Beispielen, die wir von vorne geben und die auch in der Serie auch kommen werden. Und ich glaube, das wird eine der Komponenten, die wir in dieser Serie verstärken möchten. Einfach mal sagen, hey, jeden Sonntag ist ein Moment da, wo ich jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken kann, konkretisieren kann, festhalten kann, für mich persönlich. Und das machen wir im Rahmen der Abendmahl. Und es wird spannend sein für mich, wenn es tatsächlich kommt, dass wir was Neues hören von Gott in diesem Moment. Und gerade diese Formulierung in der Bergpredigt, ihr habt gehört, und ich würde gerne jetzt dann schon zum Schluss zu meiner persönlicher, oh Adrian, kannst du da genau das, keine Werbung für Apple TV, aber genau das, genau die Serie, Dankeschön. Die Dekonstruktion, oder die Lebenslüge, die Gott irgendwie auch mit mir im Moment arbeitet, die sind teilweise in mein Gepäck gekommen, als ich ein Kind war. Es ist für mich jetzt sehr präsent, weil ich jetzt gerade in Brasilien war, da, wo ich aufgewachsen bin, und da, wo ich meine Verwandte habe, da, wo ich meine Wurzel habe. Und das war echt interessant für mich. Also ich gebe jetzt ein Beispiel von etwas, was definitiv in einem gewissen Grad auch emotional wurde. Ich bin da gekommen und ich habe festgestellt, ich komme kulturell, ich komme absolut nicht klar mit der brasilianischen Musik. Ich mag keine brasilianische Musik. Und ich könnte mir das nie eingestehen, als ich da aufgewachsen bin, weil das ist so ein kollektiver Druck, zu definieren, was schön ist, was gut ist, dass man sich selbst nicht die Freiheit eingesteht, zu sagen, was ist mit mir, was mag ich wirklich, und gerade wenn es anderes ist als der Rest. Und nach so vielen Jahren außerhalb Deutschland, außerhalb Brasilien, habe ich mir vollkommen die Freiheit gefunden, zu sagen, ich mag keine brasilianische Musik, und das ist gut so. Und diesen kleinen Beispiel hat so etwas getriggert in mir. Wie viele von solcher kollektiver Druck habe ich durch meine Familie erlebt, als ich aufgewachsen bin, die teilweise immer noch da ist. Und ich werde eine, die immer noch in Prozess ist bei mir, geben, also preisgeben als Gedankenanstoß für euch. Ich bin in einem Land aufgewachsen, das sehr, sehr klassistisch ist. Wenn du arm bist, bist du weniger wert, als wenn du reich bist. Wenn du Geld hast, wirst du besser behandelt, als wenn du kein Geld hast. Aber sehr extrem. Und das sage ich verglichen zu Deutschland, wirklich extrem. Das existiert hier auch. Wenn du jetzt hier aufgewachsen bist und sagst, was hier gibt es genauso. Aber glaub mir, das, was man in Brasilien hat, ist auf einem anderen Niveau. Also wenn du zum Bäcker gehst, bist du immer ähnlich behandelt. Oder wenn du irgendwie so bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nimmst, macht keinen großen Unterschied. Aber wenn du von einem Polizisten angehalten wirst, machst du auch keinen großen Unterschied. Also solche bestimmte Dinge, hier ist der Unterschied nicht so krass, wie es dort der Fall ist. Und ich bin dort gekommen und ich bin ja hier Direktor in einem Telekommunikationsunternehmen. Ich habe meine Kinder fast alle großgezogen. Meine Kinder studieren jetzt hier. Und ich habe jetzt viele Mitarbeiter, die ich leite. Und ich habe festgestellt, wie sehr diese Dinge meine Erfahrung in Brasilien leichter gemacht haben. Wenn ich da in Gespräch mit jemandem bin oder wenn ich jetzt da irgendwo bin. Und diese Prozess, als ich da war, wurde mir deutlich, wie sehr ich immer noch klassistisch, wie viel von davon immer noch in mir steckt, wie viel von meinem Selbstbewusstsein durch solche Dinge gestärkt werden. Und ich habe festgestellt, das ganz deutlich in meiner letzten Woche, ganz stark, als ich plötzlich ein klein bisschen Demotivation-Kampf hatte. Meine Firma hatte eine neue Dienstwagenregelung. Und nach dieser neuen Dienstwagenregelung darf ich als Direktor nur ein Astra, Opel Astra bestellen. Also meinen nächsten Dienstwagen. Und vorher gab es auch keine Grenze. Ich könnte auch ein anderes Auto. Ich habe jetzt ein Fiat Fremont. Das ist ein Fiat. Fehle in alle Teile, aber der ist groß genug. Das war gut. Aber jetzt muss ich einen Kleinwagen fahren. Und ich habe festgestellt, dass das mich sehr entmutigt hat. Als ich dieses Formular neu, jetzt muss ich ein neues Auto bestellen für nächstes Jahr. Und das ist meine einzige Option. Und es war für mich bis vorher nicht bewusst, dass es diese neue Regelung auch gab. Und dann habe ich gedacht, ach, ich kläre das bestimmt mit meinem Chef und den Personalabteilung. Wir kriegen das schon geregelt. Und da bin ich vor eine Wand gekommen. Die Firma hat letztes Jahr 10 Millionen Euro über Budget wegen dieses Thema hier, also da waren 10 Millionen Euro für Autos mehr ausgegeben, als geplant war. Und deswegen haben sie dann diese Regelung eingeführt. Und die sind sehr emotional und sehr hart, sehr knallhart. Und jetzt stehe ich vor dieser Situation. Und dann stelle ich fest, dass dieses Ding mich entmutigt hat letzte Woche. Und ich bin immer noch nicht, wie gesagt, ich bin in diesem Prozess. Aber ich habe auch nochmal so einen Schritt zurück und gedacht habe, wieso macht mich das so viel aus? Ja, okay, du hast die Sache mit der Wertschätzung und die andere Sache, du hast das, aber ich kriege ein neues Auto, ein Astra, und ich bin jetzt hier trotzdem unzufrieden. In was für ein Hamsterrad bin ich geraten? Warum macht mir das aus? Warum ist das etwas, was mich entmutigt für mich? Wie bin ich so geworden? So, aber für mich, ihr könnt euch vorstellen, dass ich bin mittendrin. Aber das hat mich schockiert, dass das mich so viel ausgemacht hat letzte Woche. Das hat mich die ganze Woche beschäftigt, bis Freitag die Groschen gefallen ist, dass ich eigentlich hinter einem Karotten herlaufe. Kennt ihr dieses Bild? Ne? Da ist die Karotten, lauf da arbeiten und dann auf einmal merke ich, die Karotten ist nicht mehr da und ich bin da kraftlos. Und ich denke, wie bin ich bloß hierher geraten? In diese Situation. Und ich bin gerade dabei, das zu sortieren. Zwischen für meine Rechte kämpfe in der Firma, Gerechtigkeit, und all das und Materialismus und einfach diese Hamsterrad-Geschichte, die ich nicht drin sein möchte. Und ich bin noch nicht durch. Aber das ist der Prozess, in dem ich jetzt gerade stecke. Und das ist nicht schön, wenn man plötzlich konfrontiert ist mit einer Lebenslüge, die etwas hässlich ist in einem selber. Aber so schwierig es ist, bin ich froh darüber, dass ich jetzt damit auseinandersetzen kann, dass ich daran arbeiten kann. Und ich hoffe sehr, dass in diesem Prozess, dass ich das Richtige verstehe, die richtige Schritt verstehe. Für mich vielleicht ist ein Prozess, das wird noch länger dauern. Aber ich ermutige euch, suche oder vielleicht nicht suche, sondern höre zu, was Gott euch persönlich sagt. Höre zu, weil ich bin sicher, das sind ein paar Dinge in eurem Gepäck auch, die nicht da sein sollten. Mein Wert, und das ist so, die Formulierung ist noch nicht scharf, aber mein Wert liegt nicht daran, wie viel ich habe. Oder wie viel Material es sicherheitlich geschafft haben, oder wie viel, daran liegt das nicht. Das war eine Lüge. Und ich versuche mich davon zu befreien, aber es ist nicht immer einfach, weil viele Dinge hat man auch danach konstruiert, im Laufe der Jahre. Und was ist deine Lebenslüge? Du bist hässlich. Du bist zu dick, du bist dumm, du bist nicht wert, du bist jemand, der nicht schafft, nicht kann. Du hast keine Ziele, du hast keine Ausdauer, du weißt nicht, was du willst, du bist sprunghaft, du bist materialistisch, du bist Deutsche, Brasilianer, du bist zu weiß, zu braun, keine guten Eltern, du hast keine Kinder. Was auch immer das ist, die du in dein Gepäck hast. Ich hoffe, dass in diesem Gespräch hier, in dieser Zeit hier gemeinsam, dass du sowohl die Motivation als auch die Kraft finden wird, auch dich zu stellen für das, was dran ist. Und ich würde gerne, Chris, kannst du nach vorne kommen und was spielen erstmal für uns und dann leiten wir eine kleine Zeit der Meditation und dann die Abendmahl machen wir dann gemeinsam. Ich bete jetzt zum Anfang. Vater, wir danken dir für die Freiheit, die wir haben, dich zu suchen und in diese Dekonstruktion auch einzugehen. Auch wenn sie manchmal schmerzhaft ist, wir danken dir für die Perspektive der Freiheit, die dadurch entstehen kann in unser Leben. Und ich bitte dich, dass du jeder hier segnest, egal wo wir sind, und uns hilfst, selbst an die Dinge zu arbeiten, die dran sind bei uns. In Jesu Namen.